Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Was genau passiert in Triest? Ein Standpunkt von Lorenzo Maria Pacini. Zur Beantwortung dieser Frage genügen angesichts des Themas der Klausurtagung ein paar Worte. Der nächste Kriegsschauplatz, so Lorenzo Maria Pacini, Associate Professor für politische Philosophie und Geopolitik, Uni Dolomiti von Belluno. Vor einigen Tagen fand in Triest ein geheimes Treffen statt, an dem verschiedene Autoritäten teilnahmen. Mitglieder der NATO, Mitglieder des Atlantic Council, Mitglieder der ungarischen Denkfabrik Danube, die mit Viktor Orban in Verbindung steht, Mitglieder des Gefolges von Donald Trump, Mitglieder der italienischen Streitkräfte und der Polizei, Vertreter der Stadtverwaltung und Vertreter der örtlichen Freimaurerei. Diese Informationen werden Sie nirgendwo anders finden. Das Thema des Treffens war die Militarisierung des Hafens von Triest. Was ist der Grund dafür? Die strategische Rolle von Triest in der Trimarium-Doktrin. Man schrieb das Jahr 1942. In den Vereinigten Staaten von Amerika wurde ein Buch veröffentlicht, das zu einem Eckpfeiler der amerikanischen maritimen Strategieforschung werden sollte. Es trug den Titel America's Strategy in World Politics und wurde von dem akademischen Geographen Nicholas John Spickman verfasst, einem der Väter der maritimen Geopolitik und geistigen Schüler von Sir Halford Mackinder. Offensichtlich war das Buch bei der breiten Öffentlichkeit kein Erfolg, während es für die allmächtigen Thalassokraten zu einer regelrechten Bibel der Seewegstrategie wurde und das Rimland-Konzept einführte, das wir heute in der Geopolitik verwenden. Ein kleines Kapitel des Textes ist einem besonderen Thema gewidmet, der Trimarium-Doktrin, heute besser bekannt unter ihrem modernisierten Namen Drei-Meere-Initiative, 3SI oder TSI. Es handelt sich um eine Strategie, die zur goldenen Regel für die Aufrechterhaltung der amerikanischen Macht auf dem europäischen Kontinent werden soll. Die 3SI, die auch als Ostsee-, Adria- und Schwarzmeer-Doktrin bekannt ist, gilt heute als strategische Initiative, an der sich 13 Mitgliedstaaten beteiligen, nämlich Österreich, Bulgarien, Kroatien, die Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien sowie zwei de facto hinzugekommene Staaten, nämlich Moldawien und die Ukraine. Sie wurde 2015 vom polnischen Präsidenten Andrzej Duda und der kroatischen Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic unter sorgfältiger Koordinierung des US-Außenministeriums offiziell als Projekt gestartet. Ein Zufall? Sicherlich nicht. Als die Amerikaner während des Zweiten Weltkriegs nach Europa kamen und nicht die Absicht hatten, einfach nur einen Sommerurlaub zu machen, sondern zu bleiben und eine dauerhafte Herrschaft zu errichten, mussten sie einen Weg finden, den Kontinent unter Kontrolle zu halten, und zwar nicht nur militärisch. Was ihnen dank der riesigen Anzahl amerikanischer Militärbasen in allen europäischen Ländern gelang, sondern auch finanziell, wirtschaftlich und politisch. Zu dieser Zeit befand sich Europa in einer Phase der Teilung zwischen Ost und West, zwischen atlantischem und sowjetischem Einfluss. Zentraleuropa, genauer gesagt Mitteleuropa, war der geografische Dreh- und Angelpunkt, an dem die Ausübung dieser Macht festgemacht werden konnte. Es musste ein Weg gefunden werden, um den Kontinent stabil und dauerhaft zu kontrollieren. Ein Bedürfnis, das am Ende des Ersten Weltkrieges und mit dem Zerfall des Habsburgerreiches, eines veritablen geopolitischen Puffers, der nicht wenige Reibungen und Ansprüche zwischen Russen, Osmanen und Deutschen abgefedert hatte, dringlich geworden war. Die politische Geografie, die mit den 14 Punkten des Programms von Woodrow Wilson Gestalt angenommen hatte, reichte nicht aus, um Regierbarkeit zu garantieren. Selbst Winston Churchill war sich der Notwendigkeit eines soliden Blocks bewusst, der für die Mächte im Osten undurchdringlich war. Daher wurde im Einvernehmen zwischen Churchill und dem Nachfolger Franklin Delano Roosevelts eine geoökonomische Lösung angestrebt. Mithilfe von drei föderalen Clubs, dem Club of London, dem Club of Paris und dem Club of Rome, wurde 1945 die Charta von Intermarium veröffentlicht. Ein Dokument, das auf den Theorien des amerikanischen Spikeman beruhte und die Vereinigung aller Völker von der unteren Adria, insbesondere der Ägäis, bis zu den nordeuropäischen Meeren vorschlug. In der Überzeugung, dass die Stabilität in der Region für einen dauerhaften Frieden in ganz Europa von größter Bedeutung war. Insbesondere galt es, eine Reihe von Häfen von enormer Bedeutung, wie Hamburg in Deutschland und Konstanz in Rumänien und vor allem den Hafen von Triest, in Schach zu halten. Seitdem wird die Trimarium-Doktrin konsequent und entschlossen durch verschiedene multilaterale internationale Abkommen verfolgt, die Handelswege, Bankinstitute, Investmentfonds und den strategischen Sektor betreffen. All dies wurde durch den Zusammenbruch der UdSSR begünstigt, der eine erhebliche Schwächung der politischen Einheiten der beteiligten Länder im Herzen Osteuropas bedeutete. Wenn wir darüber nachdenken, bildet das Trimarium geografisch gesehen eine Art Dreieck im Osten, das nahe der Grenze zur Russischen Föderation verläuft. Das ist genau das, was die NATO seit 75 Jahren tut, nämlich nach Osten zu expandieren, um Russland zu provozieren und anzugreifen. Die Praxis steht im Einklang mit der Doktrin. In Wirklichkeit handelt es sich um ein Kontrollinstrument für die gesamte Makroregion Balkan, die Gegenstand von Spekulationen, militärischen Einsätzen und ständigen politischen und sozialen Problemen ist, die bewusst unter Kontrolle gehalten werden und instabil sind. Der neue Name der Drei-Meeres-Initiative ändert nichts an der strategischen Geometrie des alten Trimariums. Die beteiligten Häfen wurden vergrößert und die amerikanische Militärpräsenz wurde in den interessierenden Gebieten implementiert, von denen das wichtigste und ständig unter amerikanischer Aufmerksamkeit stehende nach wie vor Triest ist. Wie kommt das? Der Freihafen von Triest und das freie Territorium Triest. Nicht viele Menschen sind mit dem rechtlichen Status von Triest vertraut, der in der Tat einzigartig ist und eine eingehende Untersuchung verdient, die wir in diesem Artikel nicht durchführen werden, vielleicht später. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das triestinische Gebiet zu einem Freiraum erklärt, der als entmilitarisierter und neutraler Raum mit einer autonomen Regierung als Gleichgewicht zwischen den konkurrierenden Mächten und die Koexistenz zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen gewährleisten sollte. Im Jahr 1947 wurde der Vertrag von Paris unterzeichnet, in dem der Frieden geschlossen und die Einflussbereiche zwischen den siegreichen und den besiegten Ländern aufgeteilt wurde. Mit der 16. Resolution wurde das freie Territorium von Triest, Territorio Libero di Trieste, TLT, eingerichtet. Das Londoner Memorandum von 1954 übertrug die vorläufige Zivilverwaltung der Zone A an Italien und die der Zone B an Jugoslawien. Mit dem Vertrag von Osimo 1975 legten Italien und Jugoslawien jedoch eine Grenze zwischen Gebieten fest, die ihnen nicht gehörten und verletzten damit die Autonomie des TLT und den Vertrag von Paris. Mit dem Zerfall Jugoslawiens und der anschließenden Aufteilung des Landes in mehrere Staaten wurde der TLT zwischen drei Ländern, Italien, Slowenien und Kroatien, aufgeteilt, die ihn unrechtmäßig besetzten, womit sie gegen frühere Verträge verstießen und Streitigkeiten, politische und rechtliche Auseinandersetzungen, Skandale und Proteste auslösten, die bis heute andauern. Interessant ist vor allem die italienische Vorgehensweise. Triest steht unter administrativer und militärischer Besatzung, da es möglicherweise bewaffnete und polizeiliche Kräfte der italienischen Republik gibt, und unter amerikanischer, da Italien eine Kolonie der USA unter militärischer Besatzung ist, wie die mehr als 120 US-Stützpunkte auf dem gesamten Territorium bezeugen. Gerade in Triest haben die Amerikaner die UN-Geheimdienstschule und eine spezielle Polizeikontrolle eingerichtet, zu der auch die Eurogent vorgehört, die nicht nur die Stadt, sondern auch die Handelswege unter ständiger militärischer Kontrolle hält. Der Hafen von Triest, der ein internationaler Freihafen sein soll, ist der Hafen schlechthin, der Mitteleuropa Zugang zum Mittelmeer verschafft, das sich nach Osten und Afrika hin öffnet. Und zwar mit einem Vorteil von 73% gegenüber anderen europäischen Häfen. Seine Lage ist in jeder Hinsicht strategisch. Aus diesem Grund wollten die Amerikaner die Kontrolle über ihn übernehmen, um die Trimarium-Doktrin umzusetzen. Die Kontrolle über Triest und seinen Hafen bedeutet die Kontrolle über Süd- und Osteuropa. Von Triest bis zur Ostsee entsteht eine gerade Linie, die einen imaginären eisernen Vorhang definiert, aber auch einen Nord-Süd-Korridor in Bezug auf Gas- und Ölpipelines, Überlandhandelsrouten und die einzigartige militärische Verwaltung von Gebieten. All dies verstößt gegen die Souveränität der TLT und die internationalen Abkommen, durch die sie errichtet wurde, und stellt einen doppelten Gewaltakt dar. In der Zwischenzeit haben sich auch China und Russland in Triest eingemischt, erstere mit bedeutenden Investitionen, die durch den Ausstieg Italiens aus der Seidenstraße im Frühjahr 2024 stark gebremst wurden, letztere bereits seit der Sowjetzeit präsent und nun, nach jahrelangen Investitionen, durch die europäischen Sanktionen seit 2022 blockiert. Die Baumwollstraße führt durch Triest. Kehren wir zu dem Geheimtreffen vor einigen Tagen zurück. Es ging um die Militarisierung des Hafens, der de facto bereits unter militärischer Kontrolle steht, aber völlig unter Belagerung stehen würde, wenn Italien die Via del Cotone, den Baumwollweg, eröffnet. Dabei handelt es sich um eine alternative Handelsroute zur Seidenstraße, die im Rahmen einer Partnerschaft zwischen den USA, Indien, Saudi-Arabien, den Arabischen Emiraten, Israel, Jordanien und der Europäischen Union realisiert wird. Sie besteht aus zwei Verbindungen, einer Eisenbahn- und einer Hafenverbindung und wird mit Mitteln aus dem von der G7 im Jahr 2022 geschaffenen globalen Infrastruktur- und Investitionsprogramm sowie dem Global Gateway der Europäischen Union finanziert. Ziel ist es, mit China und generell mit den eurasischen Partnerschaften und den BRICS Plus zu konkurrieren, von denen die europäischen Länder aufgrund der angloamerikanischen Unterwerfung ausgeschlossen sind. An diesem Wirtschaftskorridor zwischen Indien, dem Nahen Osten und Europa wird Italien aufgrund des im September 2023 unterzeichneten Memorandums über den Hafen von Triest teilnehmen. Leider ist die geopolitische Lage in Europa, ganz zu schweigen von der wirtschaftlichen Situation, die für alle Staaten des Kontinents katastrophal ist, nicht gerade günstig. Der russisch-ukrainische Konflikt dauert länger als von der NATO vorhergesehen und führt zu einer großen Instabilität innerhalb des Trimariums. Zudem die Ukraine 2023 unter dem Vorwand der Stärkung ihrer militärischen Unabhängigkeit hinzugekommen ist. Die Lage im Nahen Osten ist eine epochale Katastrophe. Die Kriegswirtschaft hat die Erholung der europäischen Länder nicht begünstigt. Im Gegenteil, sie hat sie nacheinander in einen langen Winter der Inflation gestürzt. Die internationale Unterstützung ist mit dem Aufkommen einer multipolaren Welt unter östlicher Führung gescheitert. Die amerikanische Hegemonie in der Welt bröckelt Tag für Tag. Abkommen für Abkommen. Was also tun mit dem Trimarium und Triest? Die Militarisierung eines internationalen Freihafens scheint eine gut durchdachte Provokation zu sein. Unter Verletzung des Völkerrechts und mit übermäßiger Gewaltanwendung will der Atlantische Block seine Stimme gegen Russland und China erheben und versuchen, deren Interessen in den besetzten Gebieten zu begrenzen. Noch wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie versuchen, den eisernen Vorhang vom Mittelmeer bis zur Nordsee zu festigen, um die eventuelle geografische Verlagerung des russisch-ukrainischen Konflikts zu bewältigen oder fast zu bewältigen. Versuchen wir uns folgendes Szenario vorzustellen. Die Ukraine fällt, die NATO und ihre Stellvertreter, die Europäische Union, die gezwungen sind, einen selbstmörderischen Stellvertreterkrieg zu führen, lassen nicht locker und erklären sich bereit, den Konflikt auf das Herz Europas auszuweiten. Wohin würden sie gehen, um zu kämpfen? Geht man von einem konventionellen Konfliktansatz aus, so wären Polen und Deutschland über Ungarn die optimalsten Gebiete. Bis nach Deutschland vorzudringen, würde jedoch den Zusammenbruch der Deutschen Bank bedeuten, die sich bereits in einer schrecklichen Krise befindet und die Hauptquelle des Geldflusses für die Europäische Zentralbank ist, und das ist inakzeptabel, weil es das politische System der EU und den Euro als Währung implodieren lassen würde. Mit katastrophalen Folgen für den bereits angeschlagenen Dollar. Wir müssen also den Feind zurückdrängen und ihn hinter einer bestimmten Grenze halten. Von Triest bis in den Norden ist es daher möglich, durch die Abriegelung Mitteleuropas mit Hilfe Moldawiens und Rumäniens einen abgegrenzten und überschaubaren Kriegsschauplatz zu schaffen, der bereits seit Jahrzehnten durch eine dichte militärische Präsenz der NATO gekennzeichnet ist und in den letzten Jahren mit Übungen und Kriegsschulen in Polen, Ungarn, Bulgarien und Rumänien, die die Soldaten auf den Zusammenstoß mit Russland vorbereiten, ständig erweitert wurde. Denken Sie daran, dass Kroatien die Wehrpflicht wieder eingeführt hat und dass Italien dies bald tun wird, was bereits seit Monaten im Parlament diskutiert wird. Was um alles in der Welt geschieht in Triest? Um diese Frage zu beantworten, genügen angesichts des Themas der Klausurtagung ein paar Worte. Der nächste Kriegsschauplatz. Und sie werden sicher nicht kommen und uns um Erlaubnis bitten, ihn zu beginnen.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.
Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.